Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott, dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo Danke. Ohren auf, es geht los. Man sagt, im Ruhrgebiet wird nichts wirklich weggeworfen. Wir vergraben es, wir überbauen es mit Beton oder wir verstecken es hinter den rostigen Toren der alten Hinterhofgaragen. In Gelsenkirchen-Hassel, tief in einer Gasse, die selbst Google Maps vergessen hat, stand so ein Tor. Es war mit Vorhängeschlössern gesichert, die aussahen, als stammten sie aus der Zeit vor dem Wirtschaftswunder. Ich hatte den Schlüssel von einem alten Kumpel meines Vaters geerbt. Er sagte nur, Hajo, da drin steht die Ehre von Bulmke-Hüllen, lass sie nicht verrotten. Als ich das Tor mit einem Brecheisen aufhebelte, schlug mir eine Mischung aus altem Leder, verharztem Öl und dem süßlichen Geruch von Benzin entgegen. Im Halbdunkel schälte sich eine Silhouette aus dem Staub, ein Rennwagen tiefgelegt mit einer Haube so lang wie eine Ewigkeit. Auf der Tür prangte eine verblasste Nummer 7 und der Schriftzug, der Hüllenhammer. Das war kein gewöhnliches Auto. Das war eine jener Maschinen, die in den 50er Jahren über die Sandbahnen und provisorischen Rennstrecken von Bulmke-Hüllen gejagt waren. Damals, als Motorsport noch ein Duell zwischen Mensch und Mechanik war, ohne Computer und ohne Gnade. Mein Vater hatte mir von den Nachtrennen erzählt, von den Flutlichtern, die im Qualm der Zechen fast erloschen, und von dem Fahrer, den sie nur das Phantom nannten. Ich strich mit der Hand über den Kotflügel, das Metall war eiskalt, aber ich hätte schwören können, dass ich ein leichtes Zittern spürte. In diesem Wagen steckte noch die Energie von 1000 Kurven. Im Handschuhfach fand ich ein paar lederne Rennfahrerhandschuhe und eine Stoppuhr, die genau um 3.22 Uhr stehen geblieben war. Plötzlich schalteten sich die Scheinwerfer des Wagens ein. Ein mattes, gelbliches Licht schnitt durch den Staub der Garage. Ich hatte die Batterie nicht einmal angeklemmt. Das Radio im Armaturenbrett begann zu rauschen. Und durch den statischen Lärm hörte ich die Stimme eines Stadionsprechers, die wie aus einem tiefen Brunnen klang. Und hier kommt er, der Favorit aus Hüllen! Die Zuschauer halten den Atem an! Ich setzte mich hinter das Lenkrad, das Leder des Sitzes knarrte wie ein altes Segelschiff. In dem Moment, als meine Hände den Kranz berührten, veränderten sich die Wände der Garage. Der Putz fiel ab und anstatt der Ziegelwände sah ich plötzlich die weite, staubige Kurve einer Rennbahn im Flutlicht. Ich war nicht mehr in Hassel. Ich war am Startpunkt einer Geschichte, die seit über 60 Jahren auf die Zielflagge wartete. Und draußen, im Dunkeln von Bulmke-Hüll, hörte ich das Heulen der Konkurrenz. Ich saß in diesem Wagen und mein Herz schlug im Takt der 8 Zylinder, die unter der endlosen Motorhaube zu beben begannen. Es gab keinen Zündschlüssel. Der Hüllenhammer brauchte nur die Berührung meiner Hände am Lenkrad, um zum Leben zu erwachen. Das Armaturenbrett leuchtete in einem warmen Bernstein und die Nadel des Drehzahlmessers zuckte wie ein nervöses Tier. Ich legte den ersten Gang ein, das Getriebe schrie auf, ein metallisches Kreischen, das durch Mark und Bein ging. Als ich die Kupplung kommen ließ, schoss der Wagen nicht einfach aus der Garage. Er riss die Realität entzwei. Die Ziegelwände von Hassel lösten sich in grauen Nebel auf und anstatt auf den Asphalt einer ruhigen Nebenstraße zu rollen, spürte ich groben Sand und Schlacke unter den Reifen. Ich war in Bulmke-Höllen, aber es war nicht das Bulmke-Höllen, das ich kannte. Über mir spannten sich keine modernen Stromleitungen, sondern ein Netz aus Flutlichtmasten, die in einem unheimlichen Weiß erstrahlten. Rechts und links der Piste sah ich die Umrisse der Zechenhäuser, doch aus ihren Fenstern drang kein elektrisches Licht, sondern das Flackern von Kerzen und Gaslampen.
Halt ihn auf der Ideallinie, Hajo!
Krächzte es plötzlich aus dem Funkgerät, das eigentlich nur ein loses Kabel am Armaturenbrett war. Es war die Stimme meines Vaters, aber sie klang jünger, voller Tatendrang. Die Steilkurve an der Höller Straße kommt! Wenn du dort zu langsam bist, spuckt dich die Bahn aus. Ich trat das Gaspedal bis zum Bodenblech, durch der Motor heulte auf. Ein Sound, der so gewaltig war, dass er die Stille der Nacht in Fetzen riss. Der Wind peitschte mir ins Gesicht und der Geruch von verbranntem Rizinusöl füllte meine Lungen. Vor mir tauchte sie auf, die berüchtigte Alm von Bulmke, eine Kurve, so steil, dass sie wie eine Wand aus schwarzem Dreck in den Himmel ragte. Hinter mir tauchten Lichter auf zwei helle, kalte Augen, die im Rückspiegel näher kamen. Ein schwarzer Wagen ohne Nummer, ohne Gesicht. Das Phantom, er war wieder da, um seinen Titel zu verteidigen. Er war der Grund, warum dieses Rennen niemals enden durfte. Ich war kein Tourist mehr. Ich war der Fahrer der Nummer 7. Und ich begriff, wenn ich dieses Rennen verliere, werde ich nie wieder nach Hassel zurückkehren. In Bulmke-Höllen wird beim Motorsport nicht um Pokale gefahren. Hier geht es um das nackte Überleben in der Kurve der Zeit. Die Fliehkraft drückte mich so hart in den Fahrersitz, dass mir fast die Luft wegblieb. Der Höllenhammer klebte an der Steilwand der Alm, während unter mir die Lichter von Bulmke-Höllen wie ein verschwommener Teppich vorbeizogen. Das Phantom im schwarzen Wagen kam immer näher. Er fuhr nicht einfach nur ein Rennen, er jagte mich. Jedes Mal, wenn seine Scheinwerfer im Rückspiegel aufleuchteten, spürte ich eine Kälte, die nichts mit dem Fahrtwind zu tun hatte.
Hajo! Er versucht dich abzudrängen!
Schrie die Stimme meines Vaters aus dem knisternden Funk. Lass ihn nicht auf die Innenseite. In der Kurve am Schalker Markt entscheidet sich alles. Ich sah nach vorne, der Staub, den die Reifen aufwirbelten, glühte im fahlen Flutlicht wie feiner Goldregen. Doch zwischen den Schatten der alten Fördertürme, die wie riesige Wächter über der Strecke standen, sah ich plötzlich Gestalten. Tausende von Menschen säumten die Piste. Sie trugen Schiebermützen und schwere Mäntel. Ihre Gesichter waren rußgeschwärzt von der Schicht auf der Zeche. Sie schrien. Sie schwenkten ihre Hüte, doch ich hörte keinen Laut von ihnen. Es war ein stummes Jubeln aus einer anderen Epoche. In Bulmke-Höllen war der Motorsport das Ventil für den harten Alltag unter Tage. Hier oben, im Cockpit der Nummer 7, war man kein Kumpel mehr. Hier war man ein König der Landstraße. Das Phantom setzte zum Überholen an. Sein Wagen war ein schwarzes Monster ohne Kühlergrill, das aussah, als wäre es aus dem Blechalter Förderwagen zusammengeschweißt worden. Als er neben mich zog, riskierte ich einen Blick zur Seite. Hinter der Windschutzscheibe war kein Gesicht zu sehen, nur eine dichte, wirbelnde Finsternis.
»Du kriegst mich nicht!«
brüllte ich gegen den Lärm an und riss das Lenkrad herum. Der Höllenhammer bäumte sich auf Metall, schrammte an Metall und ein Funkenregen erhellte die Nacht. Die Vibrationen schüttelten meinen ganzen Körper, doch ich gab nicht nach. Ich spürte, wie der Wagen unter mir lebendig wurde. Er wollte gewinnen. Er wollte dem Phantom zeigen, dass die Nummer 7 immer noch der Stolz von Gelsenkirchen war. Plötzlich tauchte vor uns ein tiefes Schlagloch auf, eine Hinterlassenschaft der Bergschäden, die das Revier seit Jahrzehnten prägten. Wenn ich jetzt nicht reagierte, würde das Rennen hier in einer Katastrophe enden. Das Schlagloch riss am Vorderrad, als wollte die Erde von Gelsenkirchen den Hüllenhammer ein für allemal verschlucken. Der Wagen versetzte einen Meter zur Seite, direkt auf die Betonmauer der Steilkurve zu. Ich sah die Funken vor meinen Augen tanzen, während das Lenkrad wie ein wild gewordener Gaul in meinen Händen schlug. In Bulmke-Hüllen war der Boden niemals sicher. Die Stollen der Zeche Dahlbusch und Alma arbeiteten tief unter uns und manchmal holte sich der Bergbau seinen Teil von der Oberfläche zurück.
Hajo, fang ihn ab!
Schrie die Stimme meines Vaters durch das Rauschen. Die Achse darf nicht brechen. Wenn du ihn jetzt verlierst, holt dich das Phantom. Ich trat die Kupplung und riss den Schalthebel in den dritten Gang zurück. Der Motor brüllte auf, ein wütendes, animalisches Geräusch, das den Staub in der Luft erzittern ließ. Mit purer Muskelkraft zwang ich den Wagen zurück auf die Ideallinie. Mein ganzer Körper war angespannt, Schweiß lief mir unter die Fliegerkappe, aber der Hüllenhammer biss sich wieder fest. Er war aus dem Stahl dieser Stadt geschmiedet und er gab nicht so einfach auf. Das Phantom im schwarzen Wagen lachte. Ein Geräusch wie das Knirschen von Kohle in einem Brecher. Er hatte das Hindernis einfach übersprungen, als würde die Schwerkraft für ihn nicht gelten. Er war nun eine Wagenlänge vor mir und sein Auspuff spie blau-schwarzen Qualm aus, der nach Schwefel und Vergangenheit roch. Du spielst nicht nach den Regeln, schrie ich ihm hinterher, doch meine Stimme wurde vom Wind geschluckt. Wir rasten nun auf den Bereich zu, den sie früher das Nadelöhr nannten. Eine Passage zwischen zwei alten Werkshallen, in der kaum Platz für ein einziges Auto war, geschweige denn für zwei im Duell. Hier wurde beim Motorsport früher entschieden, wer den Mumm hatte und wer bremste. Plötzlich begann die Strecke unter uns zu beben. Es war kein gewöhnliches Zittern, Risse bildeten sich im Boden und aus den Spalten schoss helles, grünliches Licht empor. Das Phantom schien dadurch nur noch schneller zu werden, als würde er die Energie der Erdbewegungen direkt in seinen Motor saugen. Ich begriff, das Rennen war kein sportlicher Wettkampf mehr. Es war ein Riss in der Zeit, verursacht durch die unbändige Energie der alten Industriekultur. Böhmke-Hüllen wehrte sich gegen das Vergessen und ich saß mittendrin im Auge des Sturms. Wenn ich das Nadelöhr lebend durchqueren wollte, musste ich dem Wagen blind vertrauen. Die Welt schrumpfte auf ein Minimum zusammen. Vor mir ragten die massiven Mauern der alten Walzwerkhallen auf, die wie graue Riesen über der Strecke von Bulmke-Hüllen standen. Das Nadelöhr. Hier gab es keinen Platz für Fehler, keine Auslaufzone und keine Gnade. Das Phantom im schwarzen Wagen war nur noch Zentimeter vor mir. Sein Heck tanzte im grünen Licht der Erdrisse, als würde er mich verspotten. Hajo, zieh nicht zurück, gellte die Stimme meines Vaters aus dem Funkgerät, fast übertönt vom Brüllen des V8.
Er will, dass du bremst. Wenn du zögerst, schneiden dich die Mauern vom Rest der Welt ab.
Ich sah die Backsteinwände auf mich zu rasen. Der Abstand zwischen den Hallen war so schmal, dass ich die Spiegel hätte einklappen müssen, wenn der Hüllenhammer welche gehabt hätte. Ich spürte, wie die Hitze des Motors durch das Bodenblech in meine Stiefel drang. Der Geruch von heißem Metall und verbranntem Gummi war so beißend, dass mir die Tränen in die Augen schossen. Das Phantom blockierte die Ideallinie. Er wusste, dass nur einer von uns unbeschadet durch diese Gasse kommen konnte. In diesem Moment begriff ich, dass das hier kein gewöhnlicher Motorsport war. Das Nadelöhr war eine Prüfung. Es trennte die Vergangenheit von der Gegenwart, den Mut von der Angst. Ich sah eine winzige Lücke auf der linken Seite. Es war wahnsinnig, es war Selbstmord, aber es war die einzige Chance. Ich riss das Lenkrad nach links und gab Vollgas. Der Hüllenhammer schrie auf, als seine Flanke die rauen Ziegel der Werkhalle berührte. Ein Regen aus Funken schoss am Seitenfenster vorbei, heller als jedes Feuerwerk am Gelsenkirchener Nachthimmel. Jetzt oder nie, brüllte ich und spürte, wie das Auto unter mir bebte, als würde es sich gegen die Enge stemmen. Zentimeterweise schob ich mich am schwarzen Wagen des Phantoms vorbei. Ich konnte die Finsternis in seinem Cockpit fast greifen. Es war keine Luft darin, nur die Kälte einer längst vergessenen Zeit. Als wir die Mitte der Passage erreichten, schien die Zeit stillzustehen. Das Brüllen des Motors wurde zu einem tiefen Summen und für einen Wimpernschlag sah ich die Gesichter der Arbeiter in den Hallen. Sie standen an den Maschinen, unbeweglich wie Statuen und sahen uns mit traurigen Augen nach. Dann ein Ruck, ein Knall. Wir schossen aus der Enge heraus, wie ein Korken aus der Flasche. Die Weite der Rennbahn öffnete sich wieder vor mir, doch der schwarze Wagen war verschwunden. Nur ein langer Streifen aus verbranntem Gummi und ein einsamer, lederner Handschuh auf der Piste zeugten davon, dass er eben noch da war. Doch die Erleichterung währte nur kurz vor mir. Am Horizont tauchte etwas auf, das in keinem Streckenplan von Bulmke Hüllen stand. Ein Wirbelsturm aus Ruß und Kohlenstaub, der direkt aus dem Erdboden in den Himmel schoss. Ich dachte, das Nadelöhr wäre das Ende gewesen, aber vor mir baute sich nun die wahre Prüfung auf: ein gigantischer Wirbelsturm aus pechschwarzem Kohlenstaub und Ruß schraubte sich aus dem Boden von Bulmke Hüllen in den Nachthimmel. Es war, als würde die Erde das schwarze Gold zurückfordern, das wir über ein Jahrhundert lang entrissen hatten. In diesem Wirbel tanzten Trümmer von alten Förderwagen, Lorengleise und verrostete Schilder der Zeche Alma. »Hajo, bleib auf dem Gas«, dröhnte die Stimme meines Vaters, doch sie klang jetzt verzerrt, als würde sie durch 1000 Meter Gestein zu mir dringen. »Das ist kein Wetterphänomen, das ist das Gedächtnis des Potts. Wenn du bremst, wirst du Teil der Statistik.« Ich riss die Fliegerbrille nach unten und trat das Pedal durch. Der Hüllenhammer schoss mitten in die schwarze Wand. Von einer Sekunde auf die andere wurde es stockfinster. Nur die gelben Scheinwerfer schnitten zwei einsame Lichtschwerter in das Chaos aus Staub und Dreck. Der Wind rüttelte so stark an der Karosserie, dass ich dachte, der Wagen würde einfach weggeblasen werden wie ein welkes Blatt im Herbst. Aber da war noch etwas anderes im Wirbelschatten, hunderte, nein, tausende Schatten von Bergleuten in ihrer Arbeitskluft. Sie standen nicht am Rand, sie schwebten im Staub, ihre Augen leuchteten wie das Weiß der Kohle unter dem Schein der Grubenlampe. Sie hielten ihre Hacken und Schaufeln wie Ehrenwachen hoch, während ich an ihnen vorbeiraste. Hier in Bulmke Hüllen war der Motorsport nie nur ein Vergnügen. Er war der Trotz gegen die Dunkelheit unter Tage. Jede Umdrehung der Reifen war ein Schlag gegen das Vergessen derer, die ihr Leben in den Flözen gelassen hatten. Plötzlich tauchte neben mir wieder das Phantom auf. Sein schwarzer Wagen schien aus dem Staub selbst geformt zu sein. Er schaute nicht zu mir rüber, aber er gab den Takt an. Er war der Dirigent dieses schwarzen Sturms. Wir rasten Seite an Seite durch das Auge des Orkans, während um uns herum die Welt von Gelsenkirchen in ihre Einzelteile zerlegt wurde. »Was willst du von mir?« schrie ich, doch mein Ruf verhallte im Getöse. In diesem Moment sah ich es, eine Rampe. Gebaut aus alten Eichenbohlen, die direkt in den Schlund eines brennenden Schachtes führte. Es gab keinen Umweg, das Rennen führte nicht mehr über die Straße, es führte nach unten. Für einen Moment hörte alles auf. Das Brüllen des Motors, das Peitschen des Windes, das Vibrieren des Fahrwerks. Ich schwebte. Der Höllenhammer war über die Rampe aus Eichenbohlen geschossen und hing nun in der schwärzesten Nacht, die ich je gesehen hatte. Unter mir klaffte der Schlund eines alten Schachtes der Zeche Alma, ein glühendes Auge im Fundament von Bulmkehüllen.
Hajo! Nicht die Augen schließen!
Schrie mein Vater durch das Funkgerät und seine Stimme klang nun so nah, als säße er direkt neben mir auf dem Beifahrersitz. Du musst den Wagen ausrichten. Das ist kein Sturz, das ist ein Anlauf. Ich sah nach unten. Die Wände des Schachtes waren nicht aus Beton. Sie bestanden aus purem Licht und fließender Kohle. Es war, als würde ich durch die Adern des Reviers rasen. Überall an den Schachtwänden sah ich Szenen aus der Geschichte des Motorsport in Gelsenkirchen. Schwarz-weiß Bilder von jubelnden Massen, die ersten Sandbahnrennen, die stolzen Gesichter der Fahrer nach dem Sieg. Doch zwischen all dem Ruhm sah ich auch das Opfer. Ich sah die Schweißtropfen, das vergossene Öl und den harten Kampf um jeden Meter Freiheit. Das Phantom war immer noch da, sein schwarzer Wagen fiel parallel zu mir. Die Räder drehten sich im Leeren, als würden sie auf unsichtbaren Schienen laufen. Er streckte eine Hand aus dem Fenster, eine Hand aus Nebel und Schatten und deutete nach unten, wo das Feuer am hellsten brannte. »Du willst, dass ich brenne?« murmelte ich und meine Hände fanden wieder den Schaltknauf. »Nicht mit einem Jungen aus Hassel!« Ich trat das Gaspedal durch, noch während wir fielen. Die Reifen des Höllenhammers griffen plötzlich in die Luft, die so dick vor Energie war, dass sie fast festwirkte. Mit einem Ruck stabilisierte sich der Wagen. Wir rasten nicht mehr nach unten, wir surften auf der Hitzewelle des Schachtes. Der Motor saugte die glühende Luft ein und verwandelte sie in puren, blauleuchtenden Schub. Wir wurden schneller als jeder Rennwagen der Welt. Das Nadelöhr, die Alm, der Wirbel, das war alles nur das Aufwärmen gewesen. Hier, in der Tiefe der Zeche, wurde der Höllenhammer zu dem, was er wirklich war. Eine Zeitmaschine aus Stahl und Kohle. Plötzlich sah ich das Ende des Schachtes, aber es war kein Aufprall. Es war ein Tunnel, der zurück an die Oberfläche führte. Direkt in das Herz eines Ortes, den es eigentlich nicht mehr geben dürfte. Der Tunnel spie uns aus wie eine Kugel aus einem Lauf. Das gleißende Weiß vor meinen Augen löste sich auf und plötzlich spürte ich wieder festen Boden unter den Reifen. Aber es war nicht der Schlamm oder der Staub der Ruinen. Es war fein gewalzte Asche, perfekt präpariert für ein Finale, das die Welt so noch nicht gesehen hatte. Ich riss die Augen auf. Ich war zurück in Bulmkehüllen, aber die Zeit war stehen geblieben oder zurückgesprungen. Es war ein strahlender Sommertag in den 50er Jahren. Die Fördertürme der Zeche Alma rauchten im Hintergrund und die Tribünen am Rand der Piste waren schwarz vor Menschen. Tausende Gelsenkirchener, Männer in weißen Hemden, Frauen in bunten Kleidern, Kinder, die auf den Schultern ihrer Väter saßen, sie alle schrien meinen Namen.
Hajo! Hajo! Hajo!
Der Höllenhammer glänzte im Sonnenlicht, als käme er frisch aus dem Werk. Die Nummer 7 auf der Tür strahlte in einem makellosen Weiß, aber das Rennen war noch nicht vorbei. Neben mir materialisierte sich das Phantom. Jetzt, im hellen Licht des Tages, sah ich den schwarzen Wagen zum ersten Mal deutlich. Er war kein Wrack aus Schatten, er war die perfekte, dunkle Spiegelung meines eigenen Autos. Ein glänzendes, schwarzes Biest, das die Sonne zu verschlucken schien.
»Das ist es, Hajo«,
rief mein Vater. Und diesmal sah ich ihn, er stand am Rand der Strecke, jung und kräftig, und schwenkte eine schwarz-weiß karierte Flagge.
»Das ist das Rennen, das ich nie beenden konnte! Bring die Nummer 7 nach Hause!«
Wir rasten auf die letzte Kurve zu. Es gab kein grünes Licht mehr, keine Erdrisse. Nur wir zwei, der Hammer und das Phantom, Stoßstange an Stoßstange. Der Geruch von frischem Kaffee, Grillwurst und heißem Asphalt lag in der Luft. Das war der wahre Motorsport, das war die Seele des Reviers, bevor der Ruß sich legte. Ich spürte eine unglaubliche Ruhe in mir, der Wagen und ich waren eins geworden. Jede Bewegung des Lenkrads war wie ein Gedanke. Ich wusste genau, wann ich das Gaspedal nur einen Millimeter lupfen musste, um den Hüllenhammer perfekt in den Drift zu legen. Das Phantom versuchte ein letztes Mal, mich abzudrängen, doch diesmal war ich vorbereitet. Ich nutzte den Schwung der Kurve, ließ das Heck des Wagens kontrolliert ausbrechen und schob mich mit der rohen Kraft von Gelsenkirchener Stahl an ihm vorbei. Die Zielgerade lag vor uns, ein endloses Band aus Asche, das direkt in die Zukunft führte. Die schwarz-weiß karierte Flagge war nur noch wenige hundert Meter entfernt. Mein Vater stand dort, die Arme erhoben, ein Bild von Stolz und Hoffnung. Der Höllenhammer schoss über die Aschebahn, als gäbe es kein Morgen. Doch das Phantom gab nicht auf, sein schwarzer Wagen klebte an meinem Heck und ich spürte, dass er alles auf eine Karte setzen würde. »Komm schon, Nummer 7«, flüsterte ich dem Wagen zu, »nur noch dieses eine Mal.« Plötzlich zog das Phantom gleich auf. Wir rasten Schulter an Schulter dem Ziel entgegen. In diesem Moment geschah etwas Seltsames. Die dunkle Scheibe des schwarzen Wagens begann sich aufzulösen. Die Finsternis im Cockpit wich einem Gesicht, das ich nur zu gut kannte. Ich starrte nach rechts und mir blieb fast das Herz stehen. Dort, hinter dem Lenkrad des schwarzen Biests, saß ich selbst. Es war kein Geist der Vergangenheit, der mich jagte. Es war mein eigenes Zögern, meine eigene Angst vor der Verantwortung, das Erbe meines Vaters anzutreten. Das Phantom war der Hajo, der niemals an die Garage in Hassel geglaubt hätte. Er war der Teil von mir, der die Geschichte von Bulmke Hüllen für immer begraben wollte. »Du gewinnst nicht gegen mich«, schrie ich mein Spiegelbild an. Der andere Hajo lächelte, ein trauriges, wissendes Lächeln. Er nahm den Fuß vom Gas nicht, weil er aufgab, sondern weil er begriff, dass ich endlich bereit war. In dem Moment, als ich die Ziellinie überquerte, zerfiel der schwarze Wagen in 1000 kleine Rußpartikel, die vom Fahrtwind davongetragen wurden. Ein gewaltiger Schlag erschütterte die Realität. Das strahlende Blau des Himmels von 1950 riss auf. Die jubelnden Menschen, die Fördertürme, mein Vater. Alles begann zu verblassen, wie ein altes Foto, das man zu lange in der Sonne liegen lässt. Ich spürte, wie der Höllenhammer wieder schwerer wurde. Der Asbestgeruch der alten Bremshülsen mischte sich mit der kühlen Nachtluft von heute. Die moderne Welt forderte ihren Platz zurück. Ich raste nicht mehr über die perfekt gewalzte Asche, sondern über die holprige Industriebrache, die heute von Brombeersträuchern und rostigen Zäunen überwuchert war. Ich trat voll in die Eisen. Der Wagen kam mit quietschenden Reifen zum Stehen, genau dort, wo früher die Ziellinie von Bulmke Hüllen verlaufen war. Stille, absolute Stille. Nur das Ticken des abkühlenden Metalls und mein eigener, keuchender Atem waren zu hören. Ich saß allein in der Dunkelheit. Aber auf dem Beifahrersitz lag jetzt etwas, das vorher nicht da war. Die karierte Flagge meines Vaters, sauber gefaltet und realer als alles andere in dieser Nacht. Ich saß noch lange am Lenkrad der Nummer 7, Der Mond stand hoch über Bulmgehüllen und tauchte die Reste der alten Werkschallen in ein kühles, silbernes Licht. Die Hitze des Rennens war verflogen, aber in meinem Inneren brannte noch immer das Feuer dieses unglaublichen Ritts. Ich strich über das Armaturenbrett und spürte die Narben im Metall. Jede Schramme erzählte von einem Duell, jede Delle von der harten Arbeit meines Vaters und seiner Kumpel. Ich stieg aus und schloss die schwere Tür des Wagens. Das satte Klack hallte durch die nächtliche Stille der Industriebrache. Auf dem Beifahrersitz blieb die karierte Flagge zurück. Ein stummer Beweis dafür, dass ich nicht verrückt geworden war. Gelsenkirchen ist eine Stadt der Schichten. Und heute Nacht hatte ich eine Schicht durchbrochen, die für die meisten Menschen für immer verborgen bleibt. Der Motorsport von damals war mehr als nur Geschwindigkeit. Er war Zusammenhalt. Er war der Stolz einer Region, die sich niemals hat unterkriegen lassen. Egal wie tief die Schächte waren oder wie schwarz der Rauch über den Schloten hing. Ich fuhr den Höhlenhammer langsam zurück nach Hassel. Die Fahrt durch das nächtliche Gelsenkirchen fühlte sich jetzt anders an. An jeder Ecke sah ich die Echos der Vergangenheit. Dort, wo heute ein Supermarkt steht, sah ich für einen Moment wieder die alten Tribünen an der Ampel in Bulmke, meinte ich, das ferne Grollen eines V8-Motors im Wind zu hören. Als ich die Garage in Hassel erreichte und den Wagen wieder an seinem Platz schob, war das unheimliche Leuchten der Scheinwerfer verschwunden. Der Hüllenhammer war wieder eine Maschine aus Stahl, Öl und Leder. Aber er war kein totes Altmetall mehr. Er atmete, er wartete. Ich legte die karierte Flagge vorsichtig über die Motorhaube und schloss das schwere Tor. Die Vorhängeschlösser klickten ein, aber diesmal fühlte es sich nicht wie ein Gefängnis an. Es war ein Tresor für eine Legende. Ich ging die Gasse hinunter zu meinem eigenen Wagen. Bevor ich einstieg, blickte ich noch einmal zurück. Ein leichter Wind wirbelte etwas Staub auf der Straße auf. Und für einen Wimpernschlag sah ich im Schein der Straßenlaterne zwei Reifenspuren aus schwarzer Asche, die sich langsam im Nichts auflösten. Glück auf, Vater, flüsterte ich in die Nacht. Das Rennen war vorbei, aber die Geschichte von Bulmke Höhlen wird niemals enden, solange im Revier noch Motoren dröhnen und Herzen für die Freiheit auf der Piste schlagen. Schicht im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, von gruselig bis heiter und tödlich mit Hajo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.